Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Hattet ihr denn alle schon einen wunderbaren Jahresrückblick bei Spotify gehabt? Das ist meine Frage für euch.
Ja, safe, natürlich.
Okay.
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich so zufrieden mit ihm bin. Sonst, wenn ich die gehört habe, hatte ich gleich immer schon so ein Gefühl, als ob das Jahr irgendwie wie so einen gewissen Charakter hatte. Und den spüre ich jetzt irgendwie bei dieser Playlist noch nicht ganz. Aber es wird sich zeigen. Es ist wieder eine bunte Mischung.
Ja. Was hattest du denn so vorne bei dir?
Ja, ich glaube, da will ich auch für den Favorite Worst Cast nochmal was aufnehmen. Meistgespielter Song tatsächlich, wie ich es vermutet habe, Hustler von Kimo, Tom Hanks und Kwame.
Der ist auch ein schönes Ding.
Ja, das war einfach ein rundum Wohlfühlpaket dieses Jahr. Aber ansonsten auch zum Beispiel so das fast das komplette Jacob Banks Album, glaube ich, auch immer so zwischendrin verteilt, was man nochmal so einen ganz anderen Vibe reingibt. Ja, unterschiedlich.
Ich glaube, ich habe es schon damit so gefasst. Stell dir vor, du machst, ich sage jetzt mal runtergebrochen, den relevantesten Deutschrap-Podcast, aber Top 5 von deinen Songs und Künstlern sind alles Italo-Schlager.
Liebe Grüße an Roy und die Boys.
Ja, es ist halt, ich habe halt oft, also ist natürlich nur so ungefähr, aber ich habe halt einfach wahnsinnig viel so Vibiges und Mood-Sachen gehört und habt halt dementsprechend ne, dann halt eben auch Tropical, Future Bay und Dizzy und so Sachen halt irgendwie ganz weit vorne. So. Was schon treffend ist. Ja. Wie ist bei dir, David? Hat Spotify Wrapped für dich nochmal deinen Hass auf Spotify gesteigert?
Nö, eigentlich nicht. Man kennt es ja schon. Hat sich auch nicht so viel verändert in den letzten Jahren. Ich finde dieses Konzept von also bei mir, dieses Konzept, du kriegst ja auch immer deine Playlist von deinen so meistgehörten Top-Hits des Jahres oder eigentlich der ersten 10 Monate, glaube ich, also Januar bis Oktober, wo das gemessen wird, das auch so lächerlich ist einfach. Aber es hat für mich überhaupt keinen Mehrwert, weil ich meine eigene Mucke auch ganz oft in eigenen Playlisten höre, größtenteils 2 Playlisten, die ich mir selber anlege und dann meistens noch so Alben oder Singles, wo ich reinhöre, ne? Halt in diesen, keine Ahnung, ich glaube, es sind die 100 besten Songs, sind halt die Songs, die ich das ganze Jahr über gehört habe. I know that.
Ja.
So hat gar keinen Mehrwert, die dann alle zusammenzuschmeißen. Ja, naja.
Ja, ist vielleicht halt eben für Leute, die dann halt eben so kack. Ey, das Schlimmste war, das habe ich, ich glaube, ich habe mich hier in dem Podcast ja mal über diesen unsäglichen Dexter Fettoni Song ausgemacht. Wie heißt der nochmal? Dieser, vom Feeling her ein gutes Gefühl, den ich andauernd in der Auto-Wiedergabe hatte und auch schon Spotify 5-mal angegeben habe, bitte diesen Song nicht spielen, ich kann es nicht ertragen. Der wurde einfach so, weißt du, da gibt's ja so Kacheln, wo dann auch der Podcast angezeigt wird und dann werden dann so Songs, die du oft gehört hast, werden dann so als Musik drüber gemacht. Und da war der einfach dabei. Ich habe gedacht so, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ohne Witz.
Ein Elend.
Sie wollen dich richtig quälen, ey.
Ja, also schlimm.
Unangenehm auch. Stell ich mir richtig unangenehm vor, wenn man so Handy aufmacht und dann kommt da so ein bisschen unterlegene Mucke und du kriegst ein paar Statistiken und dann kommt so Dexter Fettoni, den man eigentlich geblockt hat, den Song.
Furchtbar.
Ja. Schon.
Aber es ist eigentlich interessant, dass quasi so auch so Namen. Weil es gibt ja immer dieses komische, was ist so dein Soundbild oder was ist so deine Hörermentalität oder irgend so ein Kack, was die da immer so drin haben, wo man immer irgendwie so ein Blumenstrauß voll Marketingwörtern ins Gesicht gedrückt bekommt. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich so eine Preisgabe von irgendwas ist, was Spotify, was das Thema, wir wollen so Mood-Charaktere von Leuten erstellen, damit wir das irgendwie in Anführungszeichen verkaufen können für bestimmte Sachen und so eigentlich relevant ist. Und das wollte ich eigentlich dich fragen, ob du das auch so siehst. Also David, weil du bist ja der.
Kannst du die Frage nochmal auf den Punkt zusammenfassen?
Naja, du kriegst ja, also wir haben ja in dem Rap, ist ja immer irgendwie sowas dabei, wie dein Hörgenussbild und so. Letztes Jahr war das dann irgendwie auch so eine Frage
Ja, genau.
Und glaubst du, dass das irgendwie so eine gewisse Art von Preisgabe ist von den Sachen, die Spotify eigentlich am allermeisten interessieren, an den Daten, die sie von uns abgreifen, dass sie das in dem Moment so ein bisschen darstellen?
Ja, also klar, aber es ist halt auch, es ist halt alles andere als ein Offenlegen. Das ist halt,
ja.
Sie denken sich das halt einfach aus. Also ja, du kriegst da, ich finde auch, dieses Jahr, sie haben es noch ein bisschen verfeinert, sogar was, ey, boah, jetzt kommt hier Katze auf dem Schreibtisch. Goddammit.
Hast du den Hintergrund gerade ransneaken sehen, ey. Die Gute.
Ey, die ist so böse, ey. Die legt sich halt immer in die Ecke, wo sonst das Mikrofon und das Kabel und meine Kopfhörer liegen da auch noch. Das ist ein kleiner Space, aber meistens brauche ich die drei Sachen ja nicht beim Podcast am allerregelmäßigsten. Sie will aber immer da liegen und jetzt ist das ganze Zeug vorgekramt und jetzt legt sie sich in den freien Raum. Das ist echt wirklich, kriegst sie nicht erzogen. sorry, Leo, aber genau, um drauf zurückzukommen, diesmal haben sie es, glaube ich, also wirklich halbwegs okay gemacht. Ich war dann, glaube ich, adventurous oder so und dann stand halt da, dass ich halt ganz oft neue Sachen auschecke und relativ divers in viele Sachen reinhöre und so. Und also größtenteils Sachen, denen ich schon eher zustimmen würde, wie ich mich auch selber einschätzen würde und so weiter. Aber es ist halt trotzdem alles made up. Also du hast ja überhaupt keinen Einblick, was du für dieses Profil haben musst, was für eine Angewohnheit oder Hörgewohnheit du haben musst, welche Daten dieses Profil tatsächlich ergeben haben und was diese Kategorie auszeichnet, sind halt einfach, sind ausgedachte Schemen von Spotify. Und ich glaube, die Daten, die sie sammeln und die dann auch verkauft werden, gehandelt werden und so weiter, das ist halt viel umfangreicher und viel roheres Material, wenn man so will, als halt dann irgendwelche solche Charaktere, die sie sich selber zur Belustigung der Leute ausgedacht haben. Also es ist, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie von
den Daten. Glaubst du nicht, dass das genauso, im Endeffekt, natürlich haben die das irgendwie fundiert und sind irgendwo Kennzahlen drin, aber ich glaube so nicht, dass es genau das ist, was quasi so bei, für Werbekunden irgendwie attraktiv ist, irgendwie zu sagen, ja, Adventurist, dann kümmere dich mal um den Profil und da kannst du eher mal auch mal ein bisschen außergewöhnliche Sachen irgendwie ausprobieren, weil Leute irgendwie Interesse haben, neue Produkte auszuprobieren und dann, weißt du? Also, dass so Profile schon irgendwie eine sehr starke Rolle spielen.
Voll. Also, die Profile sind auch total wichtig. Ich würde nur sagen, dass diese Profile dann nicht in den gleichen Kategorien zusammengefasst werden, wie wir sie jetzt für unseren eigenen Hörgenuss präsentiert kriegen. Und was du dazu noch sehen musst, das war auch, das habe ich so bei dem Masterarbeitsthema so ein bisschen angeschnitten, aber eigentlich ist es wirklich worth exploring, finde ich, wenn auch schwierig durchzuführen. Aber also, ich glaube, zumindest du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Torben, aber ihr habt schon Spotify-Premium-Zugänge, oder?
Mhm.
Ja, ich nicht. Das heißt, im Gegensatz zu euch weiß ich, wie Werbung, also muss man auch sagen, es hat locker über ein Jahr geklappt, dass einfach mein Adblocker die Spotify-Dinger komplett abgefangen hat und ich wie ein Premium-Hörer am Desktop hören konnte. Es war eine lange Zeit, die ist leider mittlerweile over. Aber ich weiß halt, wie Werbung auf Spotify klingt und so ein Punkt, den man oft vergisst, gerade wenn es so, wenn bei irgendwelchen Plattformunternehmen Werbung geschaltet wird, die, genau wie du meinst, Leo, halt relativ aussagekräftige Daten haben, um das irgendwie sehr genau zu machen, fangen die Werbekunden damit überhaupt was an? Weil ja, in der Theorie hast du die Möglichkeit, aber wirst du wirklich das Geld in die Hand nehmen, um meinetwegen 5 verschiedene Versionen von einem Audiospot zu produzieren, damit du die an 5 verschiedene Target Groups ausspielen kannst?
Ja.
Und geben die das überhaupt, wenn die halt so eine Dinger buchen? Ganz viele aus der Werbebranche, die sind natürlich auch noch andere Sachen gewöhnt. Viele gehen halt immer auch einfach noch auf große Masse. Hauptsache es erreicht viele Leute, ohne das wirklich so genau zu buchen und anzulegen. Es scheitert also auch ein bisschen, also nicht immer, aber auch an der Praxis, wie Werbung überhaupt im Real Life geschaltet wird. Und also die Werbeclips, die ich kriege, sagen es auch.
Ich würde dir zuspringen, aber eine andere Konklusion rausziehen, weil ich glaube, das ist auch so ist, aber ich glaube halt eben gerade diese Profile und dann halt die Werbung in verschiedenen Arten machen, das ist natürlich gerade für die Big Companies halt einfach wahnsinnig interessant. So, die halt sowieso das Geld ohne Ende haben, so. Und so ein kleiner Werbekunde, ja, der geht halt eben auf eine Masse. Aber ich glaube, da ist eben dann halt in Gesamtheit von dem Volumen, was in Werbung gesteckt wird an monetären Sachen, da ist, glaube ich, dann im Endeffekt halt der große Werbekunde, irgendwelche scheiß Autoketten und Amazon und bla bla bla, da einfach dann auch mal deutlich dominanter und deswegen ist es auch interessanter. Und ich würde tatsächlich auch sogar argumentieren, dass du halt eben sagen kannst, weil Spotify hat halt auch eben so eine wahnsinnige Marktmacht und hat so viel Einfluss, dass du halt eben auch dann irgendwie, wenn du jemand sagen kannst, okay, was haben wir für ein Produkt und dann du spielst ja eh nicht alle Spotify-Kunden an, sondern du suchst dir dann aus, okay, ich gehe dann halt eben auf dieses Profil, weil wir glauben, dass unser Dings, was wir verkaufen wollen, eben genau die Gruppe auch anspricht. Ne?
Natürlich, also, aber auch so ein, halt eine Erstellung von Profilen, auch, also gerade so ein paar Main Keys sind ja auch so einfach so Sachen wie halt welche Altersgruppe und so weiter. Das war ja auch schon immer ein Teil von Werbung, dass du dir natürlich eine gewisse Zielgruppe rauspickst. Ich sag auch nicht, dass die das halt gar nicht machen. Ich sag nur, es ist gar nicht, ich würde sagen, die Werbung, die jetzt auf Spotify geschaltet wird, ist lange nicht so genau darauf abgestimmt, was du halt wirklich sonst für ein Spotify-User bist.
Naja gut, aber also ja, also es geht jetzt ja, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke mal so, dass diese Profile oder das, was du bei Spotify halt gerade über das Handy hörst, das wird ja natürlich auch ausgetauscht mit anderen Apps und dann kriegst du halt auf Instagram entsprechende Werbung und was ja. Deswegen ist ja für mich als Premium-Nutzer, der halt erstmal jetzt keine Werbung so im klassischen Spotify-Sinne hört, ist das natürlich trotzdem auch irgendwie relevant, was ich sonst so
ja, ja, also klar, das muss dann natürlich nicht nur Werbung sein, die dann bei Spotify selber ausgespielt wird, klar, das stimmt. Also Daten gesammelt werden ja glücklicherweise dann auch.
Wenn wir so weitermachen, können wir bald eine Folge Thema Takt draus machen. Liebe Grüße an Tobi. Gut, aber ich glaube, damit das Thema abschließen, oder?
Ja, besser ist.
Ich habe von euch mitbekommen, um direkt auch einfach euch jetzt mal so ein bisschen zu interviewen. Ich habe das Gefühl, dass ihr noch mal so ein bisschen über Sido reden wolltet. Habe ich das richtig mitbekommen in unserem unserem Hin und Her mit dem Thema Mental Health und wie es dargestellt wird, beziehungsweise wie Sido das ausnutzt oder halt nicht ausnutzt und wie real es ist. Und Tom, sag doch mal, um was es ungefähr geht. Okay. Oder David, I don't care. Der das besser kann.
Ja, okay, ich versuch's einfach mal. Es geht in Folge 63 hier beim Rap-Stammtisch. Herzlichen Glückwunsch, willkommen, dass ihr hier seid. Vielleicht heute ein bisschen um Sido, der ein neues Album rausbringt, was seinen bürgerlichen Vornamen zeigt oder erträgt, nämlich Paul. Und es geht darum, dass er in sehr, sehr vielen Interviewformaten gerade stattgefunden hat oder stattfindet und da ganz viel darüber spricht, was so im Album Themen sind. Und die sind halt ganz, ganz viel in Richtung mentale Gesundheit, Sucht, Probleme in der Familie, Scheitern, ja, alles Mögliche. Und wir haben so ein bisschen diese Twitter-Diskussionen mitbekommen, wo es darum ging, ist das jetzt ein Marktinstrument quasi? Das ist sowieso irgendwie ein aktuelles Thema, mentale Gesundheit, und deswegen nutzt er das jetzt so für sein neues Album aus. Gab es so ein paar kritische Stimmen. Wie habt ihr denn das so mitbekommen, die Diskussion?
Habe ich es eigentlich selber zuerst in die Gruppe geschrieben oder hast du das gemacht, Torben? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Eigentlich völlig belastend, falls ich das gemacht habe, weil also am Anfang wusste ich erstmal nicht überhaupt, worum es geht. Und dann habe ich einfach nur so einen Tweet von Johann Vogt gesehen und daran habe ich mich dann weiter in das Thema reingearbeitet. Der hat einen Take zu Sido rausgelassen, ist mittlerweile auch gelöscht, der Tweet. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, auch nicht nochmal zu rezitieren.
Oh, wirklich?
Ja. Der stand aber bei 3K Fafs, der wurde gut geteilt. Warum auch immer so krass war der Tweet auch irgendwie nicht. Also ich habe mich überhaupt überrascht, wie viele Leute sich für dieses Sido-Thema interessieren. Aber es war halt ein Riesending. Also ich habe davor halt nichts von mitbekommen. Dann einmal auf YouTube geguckt. Da war, glaube ich, gleich Platz 2 in den Trends halt Ariane Yati-Interview mit Sido, was halt, glaube ich, das erste Interview aus diesen ganzen Medienbesuchen war, die jetzt in den letzten Tagen released wurden. Und da hat er eben relativ ausführlich über die ganzen Themen gesprochen, die Torben gerade schon genannt hat. Und dann wurde darüber diskutiert, ob das jetzt okay ist von Sido, ob jetzt diese persönlichen Themen zu einem Marketinginstrument verkommen oder ob das doch alles ehrlich ist und so weiter und so fort. Ja.
Ja. Und wie schätzt ihr das ein?
Ich weiß nicht, Torben, hast du in eins der Formate reingeguckt? Also ich habe das bei Ariane Yati hat das für Apple Music oder Apple generell, weiß gar nicht, gemacht. Mhm. Und ich habe in ein paar andere noch reingeguckt. Also es wurde überall auch das Gleiche gesagt dann, wie in diesem ersten Interview im Endeffekt. Ist immer richtig Wahnsinn, wenn du schon weißt, welche Keywords in der Pressemitteilung standen und wie die ganzen Fragen sich um wirklich exakt dieselben Themen gehen. Das ist super.
Ich habe das Gefühl, kurzer Zwischentake, bevor du antwortest, Thomas. Ich finde, jetzt geht einfach nochmal die goldene Zeit von Hip-Hop-Medien los, wo einfach für Promo vom Album der Rapper, weißt du, noch in allen Formaten, die irgendwas damit zu tun haben, nochmal durchgereicht wird und sich präsentiert und sich nochmal darstellt. Was ich aber sagen will, nächste Folge, Rap-Stammtisch, Sido ist da.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das eh schon super, wie du vorhin irgendwann meintest, runtergebrochen, der relevanteste Hip-Hop-Podcast, der Rap-Stammtisch. Natürlich ist dann Sido noch zu Gast.
Ja.
ja, und dann quasi überall immer so eine eigene kleine Therapiestunde abhält. Ja, so, nachdem du das...
dann die unbequemen Fragen stellen.
Nachdem du das empfohlen hattest, David, habe ich mir das auch angeguckt mit Aria. Und ich hatte sowieso vorher schon das Gefühl, ey, selbst wenn das jetzt ganz viel zu so einer Vermarktung und so einem nahbar machen des Künstlers und was weiß ich irgendwie führen soll, ist ja trotzdem immer noch ein gutes und wichtiges Thema. So, und dann denke ich, lieber soll das irgendwie in 10 verschiedenen Interviews ausgeschlachtet werden, als, was heißt, ne, ausgeschlachtet, ne, halt irgendwie thematisiert werden, als irgendwelche total hängengebliebenen Themen und irgendwelche Sachen, ja, die vielleicht Leuten sonst überhaupt gar nicht so viel geben würden. Denn, das muss ich nämlich auch sagen, ich fand schon, dass er da sehr ehrlich und sehr offen wirkte in den Gesprächen. Und dass, wenn ihn das als Mensch halt einfach beschäftigt und er Künstler ist und er seine menschlichen Themen irgendwie verarbeitet, das ist halt ganz klar, dass das dann so ein Album irgendwie da rauskommt. Und ja, fand das irgendwie ganz ganz gut so, wie er das auch besprochen hat.
Ja, also ich habe gerade noch mal, das ist mir noch eingefallen, habe ich vergessen, vorher zu recherchieren oder nachzugucken. Es gab auch noch auf Twitter, das wurde auch diskutiert. Mhm. Es war ein Artikel vom Musikexpress, den ich jetzt auch mal aufgemacht habe, habe ich davor aber trotz Linksichtung ist nicht drauf geklickt. Springer Presse, ne? Ja, auf jeden Fall Springer Presse. Genau, die hatten einen Kommentar veröffentlicht mit dem Titel "Warum Sidos Gerede über psychische Probleme so schwierig ist". Ist schon mal eine schwierige Überschrift, würde ich sagen. Ja,
wirklich schwierige Überschrift.
Aber ich hatte mitgekommen, ich glaube, dass er halt auf Twitter vom Profil des Magazins auch geteilt wurde und dann hatte gleich jemand drunter kommentiert, ich glaube jemand von Check Your Head, also jemand, der vielleicht auch die PR mit begleitet hat, direkt das wohl auch noch als Kontext ganz wichtig zu wissen sei, dass der Musikexpress wohl auch ein Interview bei Sido angefragt hat, aber eben keins bekommen hat und danach dieser Artikel erschienen ist. Ah, das ist halt auch immer genau, und jetzt, wo ich hier so reinlese, also dieses Aria-Interview war wohl auch nicht das erste, sondern er hat wohl auch dem Spiegel ein exklusives Interview gegeben, wie es ja heißt, was auch immer das exklusiv in diesem Zusammenhang bedeutet.
Komplett geil, das ist einfach nur so ein Buzzword, so ein exklusives Interview. Ja, danach bin ich noch bei 3 anderen, aber okay.
Sehr, ja, sehr, das fand ich stark. Wahrscheinlich exklusiv für Spiegel Plus Abonnenten oder sowas. Das würde das noch rechtfertigen, aber.
Das ist ouch. Ja, komplett anders. Aber ja, genau. Ach, geil, Alter.
Genau. Aber ja, ich gehe eigentlich voll mit deiner Auslegung mit, Torben. Vor allem, die Sache ist halt auch so ein bisschen, du hast vorhin auch schon gemeint, das Thema ausschlachten, beziehungsweise eben das Thema überhaupt ansprechen. Mhm. Ist halt auch eine Frage, so, man muss es halt wirklich auch nicht ausschlachten von Sidos Seite aus werten, wie ich finde. Also du kannst natürlich so die Strategie gehen, ich gebe wirklich irgendwem ein exklusives Interview, heißt, ich setze mich genau einmal zu einem ausführlichen Talk zusammen und wir reden über diese ganzen Dinge mit einem ausgesuchten Gesprächspartner, Medium, whatever. Oder man geht halt in die breite Masse und nimmt halt einen Haufen von Interviewanfragen, wenn auch vielleicht nicht vom Musikexpress, aber vielleicht von ein paar anderen Medien, einfach noch an. Und natürlich passiert es dann, dass überall über diese ähnlichen Themen gesprochen wird, aber alle Medien wollen ja auch diese Story bringen und wollen ja auch über die Dinger sprechen, ist dann auch nicht unbedingt seine Schuld, dass es halt dann so ultra präsent ist, wie ich finde. Also weiß nicht, warum er irgendwie aktiv gegenarbeiten sollte. Und ich sehe gerade noch in diesem Musikexpress-Artikel, ist auch wirklich schlimm, weil nach diesem Spiegel-Artikel dann anscheinend noch andere Medien halt aus diesem Artikel, aus diesem Interview zitiert haben und es besprochen haben mit so Headlines wie Pillen, Kokain, Sex, Sido spricht über seinen Absturz und die Gründe für sein Ehe aus. Das ist vom Stern oder Aufwachsen ohne Vater. Sido fehlte ein männliches Vorbild von NTV. Oder nach Drogenbeichte von Sido, Charlotte würdigt, unterstützt ihren Ex-Mann aus der Abendzeitung München. Das sind halt auch alles schreckliche Headlines, die bescheuert mit diesem Thema umgehen. Das ist doch viel eher das Problem, als dass Sido das überhaupt...
schreckliche Medien.
Ja, aber halt, also, keine Ahnung. Ja, wenn du das natürlich ist Sido auch ein übelster Promi und halt ein Hip-Hop-Star und so weiter. Natürlich interessiert das die Öffentlichkeit, aber ich finde jetzt nicht, dass es halt irgendwie... in einer schlechten Art und Weise von ihm zu einem Thema gemacht wurde. Ich finde es halt wirklich kein Ausschlachten von ihm.
Gibt's eigentlich, nicht, dass ich das damit so einschätzen würde, aber gibt's inzwischen auch einfach schon so ein Begriff, sag mal, Mental Health Washing wie Greenwashing?
Das gibt's bestimmt schon. Ich weiß nicht, also Mental Health Washing klingt ein bisschen umständlich. Man braucht vielleicht schon was Knackigeres.
Ja. Das war doch quasi, was die FDP letzte Bundestagswahl gemacht hat, oder?
Halt, Ja, das hat auch nicht die FDP gemacht, das haben so einzelne Abgeordnete gemacht, so ein großes Thema war es dann glaube ich doch nicht, aber prominenter bei mir, was das Thema Mental Health und wie man es quasi vermarktet, war irgendwie dieses ganze komische Instagram-Ding mit Kathi Hummels und so, das war irgendwie so zwei, drei Wochen, da war das auf jeden Fall ganz, ganz, ganz furchtbar, wo man halt auf jeden Fall sagen kann, das war jo, ja. So, ne? Also ich glaube, die eigentliche Frage bei dem Thema Sido ist jetzt dann ja dann doch schlussendlich wieder die gute alte Authentizität, die dahinter fragt wird, ne? Ob Sido das quasi als Thema hat, weil es irgendwie gerade so, ich sag mal, es ist schon im Trend irgendwo oder beziehungsweise ja. es wird großflächig gesprochen.
Voll.
Oder halt eben nicht. Und ich glaube, wenn ich mir das selber beantworten kann, tendenziell wird, ich habe kein Interview gesehen, aber von dem, was ich von Sido und seiner Biografie weiß, habe ich das Gefühl, dass er von wie er so ist, schon immer relativ bei sich ist. Er ist ja auch einer von den Rappern, die dahingehend auch alt geworden sind oder groß geworden sind und haben immer quasi auch Musik gemacht, die quasi zu dem gepasst hat, wie sie sind. Also es ist nicht so wie Bushido, der halt nach wie vor immer noch Sonny Black, ich fick alle Ghetto-Terrorist-Musik macht, sondern er macht dann halt eben, ich heb ab wie ein Astronaut und Papa ist jetzt da für dich und Musik so und deswegen würde das zumindest in dem Sinne für mich irgendwie auch passen.
Ja, und gleichzeitig würde ich auch nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, ob es wirklich authentisch ist, ob er es, wie er es jetzt echt meint, ob er sich bestimmte Buzzwords irgendwie vorbereitet hat, um das ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise immer wieder darzustellen. Vielleicht reicht's teilweise auch schon, dass er das überhaupt noch mal wieder ins Rampenlicht rückt, das Thema, und dass er ja auf eine Art und Weise damit umgeht, dass Leute eingeladen werden, da auch noch mehr irgendwie sich drauf einzulassen oder da offener weiter drüber zu sprechen. Egal, ob es jetzt super authentisch ist und super echt ist, wie er das sagt. Ja, aber das ist halt irgendwie so ermutigt und dass es wieder so ein bisschen so was Verbindendes ist. Also ich glaube, das hatte ich so aus dem Interview mitgenommen, dass er auch so über die Corona-Pandemie her sich super allein und einsam teilweise gefühlt hat. Und das, was er irgendwie aus der Zeit in der Klinik am meisten mitgenommen hat, tatsächlich so Gruppentherapie und Austausch darin war. Und wenn dann so ein Interview nur ansatzweise so einen Effekt bei jemandem haben kann, der vielleicht auch, keine Ahnung, eine Suchtproblematik oder sowas struggelt, dass die Person sich nicht so alleine fühlt und dann auch sagt, ja, ich hole mir jetzt Hilfe oder ich lasse mir Hilfe holen oder so, hey, dann hat es irgendwie schon einen coolen Effekt und dann finde ich es auch nicht schlimm, wenn es in 3000 Formaten passiert ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich frage mich halt immer, also das ist ja, es gibt ja ganz viele Bereiche unseres Lebens, wo es im Endeffekt heißt, so ja, das ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber wenn es zumindest den minimalen Konsenseffekt, wenn es einer Person geholfen hat, dann, wo ich mir immer denke, so, das wird so oft gesagt und passiert das eigentlich wirklich, dass eine Person oder mindestens so, weiß ich halt immer nicht so richtig genau, weißt du?
Ich glaube, Miri von mit ihrem Danke-Gut-Podcast hat gemeint, sie kriegt die meisten Nachrichten von Leuten, dass die sagen, ey, ich habe mir jetzt was gesucht oder so, wenn sie vorher so Rapper bei sich hatte, die damit das Bild so ein bisschen gebrochen haben. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass so eine Vorbildfunktion für viele Menschen extrem wichtig sein kann.
Ja.
Und dass es halt immer mehr Probleme auch weiter ist, keine Ahnung, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das von Nate57 mitbekommen habt, der ja so einen schwierigen Internetauftritt irgendwie hatte und scheinbar sehr paranoide, also ist auch ganz großer Quatsch, da wieder Ferndiagnosen zu stellen und so. Aber
was hat er gemacht?
Ja, der hat viele paranoide Gedanken geäußert, sich verfolgt gefühlt, aber ganz ehrlich, müssen wir auch nicht zu sehr, glaube ich, ins Detail gehen. Es zeigt nur nochmal, es gibt komplexe Varianten, wie es Leuten gerade scheiße gehen kann.
War Nate57 nicht sowieso auch vor zwei, drei, also ja, ne, mit Corona war das auch.
Genau, das war auch, genau, und das wäre jetzt, was Traum darauf anspielt, war ein neueres Video, was er, glaube ich, selbst hochgeladen hat. Das war auch so paranoid, verschwörungstheoretisch, ja.
Okay, also gut, das ist schon ein Unterschied, wenn es halt so verschwörungstheoretisch ist, als irgendwie so paranoid selbst zu sein und sich verfolgt fühlen, das ist schon für mich ein sehr gravierender Unterschied.
Ich finde, das schließt super gut nahtlos aneinander an, aber
da, ja, das auf jeden Fall, aber ich finde es schon ein Unterschied, weißt du?
Ja. klar, ey, dann kommen wir, also dieses Sido-Ding regt mich noch ein bisschen auf, aber da wir jetzt gerade dabei sind, wir müssen es vielleicht noch nicht ganz ausführlich besprechen, aber wenn wir schon dabei sind, jetzt über diesen Unterschied zu diskutieren, ob da jemand halt paranoide Gedanken hat, ob dem halt vielleicht auch, also ob halt wirklich einer einfach mentally wirklich ill ist, nicht im Social Media Mental Health, ich achte auf meine Mental Health und Self-Care sind, sondern einfach wirklich Probleme hat, dann kann man genauso gut bei Kanye gerade drüber reden, was der alles für Scheiße. Nein, wie gesagt, ich muss es, ja, Leo, ich sehe deinen Gesichtsausdruck, wir müssen es nicht ausdiskutieren, aber es ist halt dieselbe Sache, dass Leute auch seit Jahren halt einfach schon argumentieren, also dass er gerade antisemitischen Schmutz raushaut, das brauchen wir, glaube ich, also das ist die Grundlage, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren und jeder kann es im Internet nachgucken, das brauchen wir auch nicht auf und nach zu erzählen, aber
ich glaube,
er hat halt trotzdem eine bipolare Störung und es ist halt ein Problem, das kann ein Teil davon mit sein und ohne, dass ich jetzt ihn in irgendeiner Weise in Schutz nehmen will oder gar die Aussagen in Schutz nehmen will oder so, auf keinsten, aber es hilft halt trotzdem, das mitzubedenken, wie wir mit den Leuten umgehen.
Ja, ich weiß, ja, ich kann das, ja, ich verstehe das. Ich finde das ist auch interessant, weil so dieses, gerade was so Kanye West angeht, das habe ich dann sogar von Leuten irgendwie, haben mich darauf angesprochen, die eigentlich jetzt nicht besonders Hip-Hop-affin sind, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ne, genau aus den Gründen so, das ist aber auch irgendwas, was auch, glaube ich, das ist vielleicht auch gut, dass es in der breiten Öffentlichkeit nicht so krass bekannt ist mit seiner bipolaren Störung oder vielleicht sogar angezweifelt wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber bei ihm ist es ja schon seit längerem so, dass man eigentlich so, was er sagt und was er tut, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist.
Ja.
Und dann, dass man dann einfach quasi als Grundlage nimmt, dass er bei fucking Alex Jones, dem komplett bescheuertsten Rechtsradikalen der USA wahrscheinlich ist, dass er da dann hingeht und nicht mehr so, da sind wir doch einfach an einem Punkt, dass wir das einfach schon eigentlich per se canceln müssten und einfach gar nicht darüber reden müssen, was bei Alex Jones, fucking Jones passiert. Und dann, weißt du, also, und ich habe mir auch dann die Frage gestellt, so, sind wir auf einmal an den Punkt gekommen, dass Kanye West einfach so ein krasses Mitteilungsbedürfnis irgendwo hat aus verschiedenen Gründen, dass er einfach nur noch zu Alex Jones gehen kann, weil halt alle anderen irgendwie halbwegs Reichweiten, Medien, irgendwas, Formate einfach sagen, mit Kanye West können wir nicht reden, weil das würde zu negativ uns abwirken. Wir können diesem Mann keine Reichweite mehr geben und dürfen das nicht, sollten das nicht. Mal ein paar Gedanken dazu, keine Frage an euch, aber
ja. Ich wollte es halt einfach nur einwerfen, weil das Thema jetzt, weil ich das halt anschlüssig daran fand, auch wenn es, ja. Also ich kann es natürlich auch nicht beantworten, aber es sind gute Gedanken natürlich. Es ist halt wirklich, sind wir gerade wirklich an diesem Punkt, das ist halt ein bisschen so die Frage, ja. Und ich meine, wenn ihr Ausschnitte aus diesem Alex Jones-Ding gesehen habt, als er dann anfängt, über Hitler zu reden, da versucht sich Alex Jones ja noch fast rauszuschmunzeln und rauszureden, dass er, das kann ja jetzt nicht ernst meinen kann und so weiter, weil also selbst diese Neonazis versuchen ja nicht, das komplette Nazitum auf volle Kanne ihren Leuten zu verkaufen, sondern machen das ja, wir sind ja nur Konservative und das ist doch ein noch legitimes Weltbild, versuchen sich die Sympathien zu erschleichen, ehe sich dann radikalisiert. Und Kanye hat halt einfach raus so, yo, ich liebe Hitler. Das wollte ja Alex Jones nicht mal.
Jo. Liebt halt alle Menschen.
Ja. Especially Hitler.
Ja.
Aber es ist halt auch, das beantwortet übrigens die Frage, Leo, ob wir in Anführungsstrichen das canceln sollten. Wie zum Teufel? Das unterhält ja selbst mich so unfassbar gut, diese ganzen Videos von gerade. Wie willst du da nicht drüber sprechen? Also selbst wenn du kannst dir das natürlich selbst vornehmen und so weiter, aber es wird niemals eine groß genug Menge an Menschen finden, um das irgendwie auf einer gesellschaftlichen Ebene durchzuziehen. Es geht nicht.
Ja, man vergisst einfach, dass viele Menschen einfach nicht rational sind. So. Ja. Geil. Halbe Stunde. aber ich finde es auch gut, dass wir über so ein bisschen ich meine, es sind ja doch auch immer wirklich Hip-Hop-nahe Themen, die irgendwie jetzt diskutiert worden, finde ich dann auch gut, wenn wir da ein bisschen länger drüber reden, bevor wir dann unseren typischen, wir reden über die schönen Seiten des Hip-Hop, nämlich Musik, kommen. wo ich jetzt aber reingehen würde, glaube ich. Ihr habt ganz, 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 ganz viele Musik drauf gemacht. Deswegen würde ich einfach das Wort erstmal an dich geben, Torben. Was hat dich denn abgeholt?
Ich würde sagen, mich hat einiges abgeholt. Ich habe viel Musik in der letzten Zeit gehört. Und reinkommen würde ich, glaube ich, erstmal gerne mit dem neuen Stormzy-Album. This is what I mean. 12 Songs auf 51 Minuten. Das heißt, wir können grob schon ausrechnen, da sind einige Songs mal dabei, die länger und mal über die 2 Minuten 30 wieder hinausgehen. Mhm. Und ich höre schon ganz schwere Seufzer von euch.
Von mir.
Bei von Leo.
Mir. Ich glaube, da muss ich David einfach mal in Schutz nehmen.
Ja. Aber starke Reaktion.
Ich habe ja einen Song auf unsere Vorbereitungsplaylist gepackt, der schon auf jeden Fall auch sehr straighte Rap-Elemente mit drin hat. Hast du auch noch in den Rest des Albums reingehört? Ist es vielleicht das, was sich so seufzen lässt?
Ja. Basically hast du es damit schon erfasst. So, ich, also den Song, den du drauf gemacht hast, den fand ich dann tatsächlich nochmal so sehr, sehr rappig und von den Bässen her auf jeden Fall auch sehr stabil. So, aber trotzdem, wir hatten das, das Album davor war dann doch Gang Signs and Prayers, oder?
Nee, das Album davor ist
Heavy is the Head.
Ah, ich weiß nicht mehr, aber ich habe so Gang Signs the Prayer irgendwie im Kopf, das habe ich ganz oft gehört. Und da waren halt eben auch schon viele Songs auf dem Album drauf, die jetzt in so eine Richtung gehen, wie das ganze Album jetzt ist. Und es waren damals schon nicht meine Favorites. So, es ist dann halt einfach, ich bin dann doch einfach der gute, alte, einfache Rap-Fan, der einfach von dem Künstler, bei dem er irgendwas reinprojiziert hat und wo er was geil findet, dass ich das einfach dann nochmal hören will. So, und das macht Stormzy halt nicht. Er macht dann halt eher so ein R&B-gospeligen Ding, so. Toll, schön, wenn es für ihn klappt und wenn er das fühlt, ist es okay, aber mich holt's halt einfach nicht ab. So.
Ja, harte Worte. Aber
was heißt harte Worte? Ey, was?
Nein,
ich sag, es holt mich nicht ab. So. Was ist das, harte Worte, ja, Alter? Ich habe nicht gesagt, dass es ein Hurensohn ist.
Nein, pass auf, einfach harte Worte in dem Sinne, dass du eine relativ harte Kante zeigst und gar nicht wahrscheinlich das jemals fühlen können wirst, was ich fühle, wenn ich diese Musik höre.
Ja,
so dein Herz gar nicht aufmachen kannst. Genau.
Ja, ungefähr so habe ich das auch gemeint. Exakt.
Okay, alles klar. Aber bitte das vorherige Wort biepen.
Aber trotzdem gute Beschreibung natürlich auch dessen. Ich habe auch, ich habe mir das Album, ich habe nicht alles gehört. Ich glaube, ich habe die ersten 10 Songs gehört. Danach war ich aber durch einfach. Danach hatte ich den Vibe des Albums gecatcht und wollte nicht mehr weiterhören in dem Moment. Habe aber heute auch nochmal This is What I Mean gehört. Klar, der macht das schon echt gut, ne? Auch diese ganzen Gospel-Elemente, die auf dem ganzen Album sind, bringt er da ja schon mit am schwungvollsten einfach rein. Es ist halt am belebtesten, ist ordentlich Energy drin auf jeden Fall. Hat mir auch ehrlich gesagt über den Rest des Albums schon, hat mir halt gefehlt. Also sowohl was die Instrumentierung und so weiter anging. Ich ahne das natürlich, das ist eine klare Linie verfolgt und das ist auch auf einem krassen Level durchgezogen. Ist halt ein absoluter Hip-Hop und auch ein Popstar mittlerweile.
Ja.
Dass es halt einfach so Top-Notch-Produktion ist und das alles super krass umgesetzt wird und so weiter und einen auch dadurch packen kann, kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Aber ich meine, klar, ne, ich bin ja eh immer so eher Skepta-Fan und halte ihn so als den wichtigsten UK-Rapper des letzten Jahrzehnts hoch, während es für die meisten natürlich oder für die Mainstream-Meinung natürlich auch Stormzy ist, weil er natürlich die viel größere Reichweite und größere Erfolge und so weiter hat, ne? Aber auch der hat einfach in den letzten Jahren davor schon wenigstens ab und zu diese Momente der Roughness nochmal gehabt, wo es auch nochmal sehr direkt politisch wurde und so weiter. Es ist nie so krass gewesen oder ist immer weiter in den Hintergrund gegangen. Bei dem Album ist er halt schon sehr auf sich selbst fokussiert und auf irgendwie, ja, die eigene Personality, habe ich das Gefühl. Ohne dass es unpolitisch ist, ne, hat auch viel mit sich abkapseln, Mental Health Zeug und so weiter und auch, also viel lernen, genauso wie es ja den Song gibt, der so empowered für schwarze Personen ist und so weiter, alles straight politisch, aber es gibt halt nicht mehr so viel Reibung. Es ist alles sehr, sehr im Fluss und alles sehr harmonisch miteinander gemacht. Es ist halt nur noch positives Empowerment und mir fehlt aber der negative Hate, warum das überhaupt nötig ist, auf diese Institution komplett im Album.
Mhm. Ja, okay, ich verstehe.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Geil gesagt. Er ist schon sehr von Gottes Liebe erfüllt, ne? Es ist schon alles sehr spirituell und religiös und so.
Ich nehme das auch komplett ab und ich glaub's ihm und ich gönn's ihm auch total, ne? Also ich habe auch total das Gefühl, dass der auch in den letzten Jahren extrem nochmal als Mensch gewachsen ist und so weiter. Und ich glaube, der beschäftigt sich mit manchen Fragen einfach krass tiefgründig. Das kommt schon raus in der Mucke.
Ja, deswegen, also ich kann es auch voll nachvollziehen. So, du hast eben gerade schon angesprochen mit Gang Signs and Prayers, da gab es diese zwei Songs drauf, die schon so total gospelig in so eine Richtung waren, Blinded by Your Grace. Und gleichzeitig gab es aber auch sowas wie The Return of the Rucksack oder diesen Cold Summer oder diverse Teile, die halt so richtig in die Fresse gingen. Und das ist auf diesem Album jetzt halt so gut wie gar nicht mehr da. Und dafür lässt er aber teilweise auch anderen KünstlerInnen relativ viel Platz. Also das Outro, der letzte Song, ist fast nur von einer Sängerin, wo aber bei Spotify leider auch nicht dabei steht, wie sie heißt. Ich hab's nicht mehr recherchiert, leider.
Ich glaube, es ist alles von Tampa the Great, wo wir das Album auch schon besprochen haben.
Im Ernst, das ist alles Sampa the Great.
Also alle diese Gesangseinlagen, die im Hintergrund sind und dann dieser, warte mal, gibt's nicht den einen Song? Genau, der heißt ja direkt Sampa's Plea, wo sie das meiste übernimmt, aber genau, ich glaube fast alles andere ist von ihr dann mitgestaltet. Super nice. Genau. Aber ich glaube, wie gesagt, ohne dass es dabei steht halt auch.
Ja. Ja, und das ist dann natürlich schon nochmal irgendwie eine ganz, ganz andere Art von Mucke. Aber mir hat es sehr gut getan. Ich fand's super schön und ich kann mit sowas ja sowieso gerade extrem viel anfangen. Fand ich das sehr gut. Aber gab's denn Sachen, die dir besser gefallen haben, Leo, die wir so draufgepackt haben?
Ja, natürlich. Also, eigentlich am allergeilsten finde ich, ich weiß gar nicht, war das jetzt ein neuer Song von Tom Hengst, Radioaktiv?
Ja, mit Buddha zusammen.
Weil ich habe mich gewundert, ich war nicht so, war das ein, ich meine, er hat ja vor kurzem ein Album rausgebracht, war das ein Song, der mir im Album so einfach so nicht aufgefallen ist, weil das ganze Album eigentlich irgendwie geil war, aber den fand ich schon, ja, mir gut gefallen, sagen wir es mal ganz nüchtern.
Ja, ist so ein typischer Tom Hanks Song auch eigentlich, ne? Man könnte fast auch denken, dass es wieder von Frank Sinatra produziert ist. Genau, und mit Buddha als Feature damit drauf. Mhm. Okay, du hast also viel mehr Bock auf die Richtung Kopfnicker so gehabt.
Ja, das safe. Ich meine, meine Songs, die ich auch dann nachher bei den Honorable Mentions nochmal rein schieben werde, sind ja auch quasi aus dem Metier. Ich bin einfach zurzeit in diesem so einfach einen guten straighten Rap, der einfach so ein bisschen Kopfnicker, einen stabilen Bass hat, irgendwie gut geflowt ist, so, das ist ganz basic, mehr oder weniger, das holt mich gerade einfach extrem ab.
Dann wird dir ja ganz bestimmt das DP-Album,
glaube ich, nur eine EP.
Ja.
Oder ein Mixtape,
Mixtape, genau. Wird dir das ja wahrscheinlich ganz gut gefallen haben. Bonanza.
Ich habe viele von den Sachen, die wir drauf gemacht haben, die als Album rausgekommen sind, gehört, aber da bin ich leider nicht so tief reingegangen. Deswegen David, preach.
Ja. Ey, ich muss übrigens gerade noch korrigieren, es ist nicht Sampha the Great auf dem Stormzy-Album, es ist einfach der britische Musiker Sampha.
Okay, sehr gut.
Nicht, dass es hier falsch dastehen, weil ich muss das nachgucken, ey. Ja, aber DP Bonanza hat mich mehr abgeholt, als ich es dachte. Ist gut, dass du es draufgepackt hast, Torben, weil ich habe zwar mitgekriegt, dass es gedroppt ist, aber habe es vergessen, dann doch in meine Liste zu packen und wirklich anzuhören. Also erstens, Intro, sau stark. Ihr kennt, oder also kennt es vielleicht übertrieben, aber ihr wisst um Bonanza, US-Fernsehserie. Ja. Wird ja im Intro einfach direkt die Titelmusik daraus gesampelt. Hätte mir eigentlich auch fast gewünscht, dass es direkt in den ersten Track dann überläuft, wird dann leider wieder so runtergedreht, aber fand ich schon mal stark. Das Bonn-Wortspiel, ja, okay, ist relativ obvious, aber ja, fand ich lustig. Und ansonsten war ich krass überrascht von der EP, weil sie ja schon ihren Stil, nicht ihren Rap-Stil vielleicht, aber dann doch, was die Instrumentals angeht, einfach nochmal erweitert hat um ein paar neue Töne. Und ich finde es super gelungen, viel besser, als ich erwartet hätte tatsächlich. Weil ansonsten die Sachen, die sie bis jetzt rausgehauen hat, Debütalbum und EP davor und ich glaube danach auch schon, ja, immer wirklich sehr straight boombappig gewesen. Und jetzt sind die Produktionen zwar immer noch boombappig arrangiert, aber klingen jetzt halt viel moderner und von... Also es ist wirklich der erkältete, angeschlagene Stammtisch, ey. Klingt jetzt viel moderner und nutzen halt auch, also mal Drums, die nicht die ganze Zeit, kommt zwar ab und zu mal wieder rein, aber ist halt nicht die ganze Zeit so trocken, klatschen, boom-bappig, sondern halt manchmal auch einfach schlick und ja, muss nicht immer eine Snare sein, die super laut ist, kann auch einfach mal ein leises Klappen einfach sein und es reicht völlig aus. Und dazu im Hintergrund, ich weiß gar nicht, wer die ganzen Beats gemacht hat, aber auch super viel so bisschen sphärischere Sounds, die auch mal länger dastehen und so weiter, hat mich komplett abgeholt, bringt ihre Stimme, die auch super, super klar und straight wieder rüberkommt, finde ich noch besser auf den Punkt, bringt noch besser auf den Punkt, was sie sagt. Teilweise auch total unaufgeregte Beats einfach und es passt aber mit ihrem Rap, so es ist völlig genug und ich finde es eine fantastische EP so in sich.
Ja, ich fand auch, dass sie extrem souverän irgendwie so über die Beats rübergeht. Ja. Und wie sie die Sachen auch so erzählt, keine Ahnung, es hat nochmal eine andere Qualität irgendwie gehabt, die ich so von ihr bisher noch nicht so gespürt habe. Aber ja, irgendwie ein gesamtrundes Ding auch einfach.
Voll. Und ich finde, von den Themen, klar, sie erzählt oft über die ähnlichen Sachen oder sagen wir mal, ein paar Motive ähneln sich öfters und so weiter. Man weiß halt, wie die P rappt und worüber sie rappt. Aber fand ich trotzdem weniger repetitiv als jetzt auf den letzten Sachen, einfach weil es jetzt einen neuen Soundanstrich hatte und hat mir direkt wieder besser gefallen als das, was ich jetzt vielleicht direkt erwartet hätte. Weißt du, weil aus den Sachen, die jetzt davor gedroppt sind, in diesem Stil hätte man sich locker wieder eine EP zusammendenken können und hätte eigentlich schon von Intro bis Outro relativ genau gewusst, was angesprochen wird und wie das schallert. Und das wurde hier einfach ein bisschen gebrochen, ohne dass es jetzt so ein kompletter Stil- oder Genrewechsel wäre, sondern ganz passend einfach daran angeknüpft. Wirklich top.
Ja, Sicht.
Und muss man auch sagen, das Selbstbewusstsein, ne, im Vergleich zu den Anfangssachen, vielleicht auch zum Debütalbum, natürlich wird da auch schon auf den Putz gehauen, aber mittlerweile, das hat man auch ein bisschen gemerkt, steigt halt einfach auch das Selbstvertrauen, ne? Die Bühnen werden größer und so weiter, kommen jetzt halt auch so ein paar zählbare Erfolge, wenn man so will, dieses Jahr die Pi auch auf dem Splash gespielt. Wir haben sie uns ja, das war das Wochenende, wo du dabei warst, Leo, ne?
Nein.
Talk. Nicht? Wo wir uns im Talk angeguckt haben, okay, dann war es das erste Wochenende tatsächlich.
Ja. Genau, den Talk haben wir da gesehen beim
Essen. Ja, siehst du, ich bringe die Wochenenden schon durcheinander, aber genau, da ist sie ja dann trotzdem neben dem Talk mit Sina noch aufgetreten und so weiter. Sind natürlich alles Sachen, die einem wahrscheinlich auch ganz gut tun als Künstlerin.
Wie habt ihr denn die relativ kurzfristige Ankündigung und dann auch das Album von Haftbefehl wahrgenommen, das jetzt rausgekommen ist, Mein Park Baby?
Ja, diese fünfteilige Videoreihe fand ich richtig gut, war richtig stark umgesetzt.
Was ist da passiert?
Da gab es so fünf quasi wie so kleine Mini-Filme, wo immer schon einzelne Songs, die vorher so täglich veröffentlicht wurden, so ein bisschen angeteased wurden. Da waren so Braune Tasche oder Respekt mit Kimo zusammen, der Song mit Sufjan. Die wurden da immer schon so ein bisschen angespielt und dazu halt richtig krasse Untermalungen. Also ich habe mir fast gewünscht, wir waren ja im Rahmen des Rap-Stammtischs im Kino und haben den Xatar Rheingold gesehen, bisschen mehr in die Richtung, so vom Stil der Bilder her. Alles irgendwie nochmal so ein bisschen rougher, so ein bisschen dunkler.
Warte, was sollte jetzt so sein?
Haftbefehl, ja, wenn der Rheingold-Film mehr wie diese kleinen Folgen jetzt zum Album hin vom Haftbefehl-Album gewesen wäre. Das hätte mir besser gefallen.
Wäre wahrscheinlich zu harter Stoff für die Kinogemeinschaft gewesen.
Könnte sein.
Habe Rheingold nicht gesehen, deswegen nur eine Theorie.
Ja, das könnte schon sein, aber das hätte mir auf jeden Fall noch besser gefallen. Und ich fand halt wirklich diese Inszenierung ziemlich nice. Ansonsten muss ich sagen, dafür, dass er auch so oft auf dem Album sagt, oh, meine Stimme ist sowas Besonderes und ich habe die Sprache verändert und ich habe sonst irgendwie was.
Ja.
Boah, so krass ist nur auch nicht, Junge. Also da stehlen ihm, finde ich, einige Features auch die Show einfach da drauf.
das fand ich eh auf dem Album so krass. Also gerade auch, ich glaube, es kommt beim letzten Track, der auch der letzte Track heißt auch, kommt es, glaube ich, auch nochmal so ganz explizit, spricht er es nochmal an, dass halt seine Sprache und sein Sprachgebrauch halt Deutschland richtig verändert hat. Es gibt dann, glaube ich, noch so eine Goethe-Line oder einen Goethe-Vergleich oder sowas. Duden wird, glaube ich, auch nochmal auf dem Album irgendwie genannt. Und dann greift er es auf, so auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie so dieser Feuilleton-Diskurs über Haftbefehl, wie er jetzt die deutsche Sprache geprägt hat oder nicht. Und dann redet er das ganze Album oder auf jedem zweiten Track gefühlt darüber, dass ihm irgendeine Nutte in irgendeinem teuren Wagen hinten einen bläst und er ihr dann 50 Euro zusteckt. Das, ja. Yo, also, ja,
deutsche Goethe.
Yo, Alter.
Hast du Goethe gelesen?
Du willst sagen, Haftbefehl rappt wie Goethe?
Ja, ich bin in dem Vergleich bin ich nur hinten und wie die anderen Jungs und guck einfach zu und sag gar nichts. Damals bei dem Flair-Interview, worauf du anspielst.
Also, was man auf jeden Fall festhalten muss, Beats wieder unfassbar. Besessien ist halt einfach ein so kranker Produzent.
Macht Besessien eigentlich nur exklusiv nur noch für Haftbefehlsachen? Ich habe den letzten anderen Kontexten gar nicht mitbekommen.
Also auf jeden Fall viel für ihn. Das letzte Album war ja, glaube ich, auch komplett von ihm produziert.
Ja.
Ich würde ihn unglaublich gerne wieder halt im Team zusammen mit Fahrhort sehen und als die Achse irgendwie.
Aber ich,
pass auf, so eine fünf-Track-EP für Eloquent, wo der böse Eloquent, der wütende Eloquent drauf ist. Das wäre mein Traum.
Aber wo du das schon sagst, ne, wie belässt können wir eigentlich sein, einen Grund weiterzuleben, Freunde, dass wir in einer Welt leben, wo Haiti eine 5-Track-EP mit die Axe als Produzenten gemacht hat. So, wie wahrscheinlich ist die Chance, aber wir haben es einfach erlebt. Ja.
Das war genau der richtige Moment, ey. Also immer noch eine der allerbesten Haiti-Outputs auf jeden Fall.
Ja, legendäre EP einfach.
Ja.
Kannst nichts sagen. Ich sehe sonst übrigens bei Besasian, also ich krieg auch wenig von ihm mit außerhalb der Haftbefehl-Sachen. Bei Spotify, bei den Singles zuletzt, hat er einen kleinen Edit gebastelt für einen Song von Till Lindemann. Sympathisch.
Uff.
Nee, aber fand sonst, also ich fand's hart viel Sexismus wirklich auf dem Album. Ist jetzt auch nicht so, dass ich von Haftbefehl krass anders erwarte und in gewissem Umfang ist es
schlimmer
auch Teil,
geworden.
Das ist ja auch Teil seiner Musik. Also erstens ist es so ultra viel geworden, einfach quantitativ. Und es ist halt wirklich eben ultra plump. Also da wird auch nicht mal mehr der Versuch gemacht, das irgendwie noch elegant in einem Rap-Text unterzubringen. Es ist halt einfach nur noch stumpf rausgehauen. Und halt alle anderen Erzählungen drumherum, die ansonsten das ja auch teilweise so stark gemacht haben, die Kontexte, wo dann so sexistische Textpassagen irgendwie mit Teil von waren, sind größtenteils schwach und überzeugen halt wirklich nicht. Also, ja. Auch was du meinst, Torben, dass die Feature-Gäste teilweise Show gestohlen haben. Ja, komplett. Also selbst der Sufjan-Track, Haftbefehls Stimme hört sich shit an, Alter. Das hört sich kacke an. Dann kommt dieser junge, hungrige Nachwuchsrapper, ist ja nun nicht mehr, ist schon ein paar Jahre im Game, aber kommt dieser junge Dude rein und die Stimme knallt einfach so viel, viel heftiger rein als von Haftbefehl, der ja wahrscheinlich eher so derer Figur, die man zum Aufschauen für ihn ist, aber der performt halt einfach nicht besonders gut.
Ich war auch tatsächlich einfach mal jetzt so auf einer anderen Ebene nochmal überrascht, dass ich jetzt irgendwie so spontan Haftbefehl-Album mitbekommen habe, weil das letzte, was ich von Haftbefehl gesehen habe, war eine, ja, ich muss schon sagen, fast schon schockierende Videos, wo er einfach so auf der Bühne quasi einfach fast zusammengebrochen ist aus irgendwelchen Alkohol-Drogen-Gründen vermutlich.
Ja,
hatte, ich habe das Gefühl gehabt, dass der Boy jetzt vielleicht einfach jetzt sich erstmal so ein bisschen Auszeit gönnt, bevor er dann, ja, anders nochmal zurückkommt. Da hätte ich tatsächlich eher so ein bisschen nochmal so eine, die vorhin von Sido thematisierten Mental Health Themen vielleicht dann doch auch eher gesehen. Das hat er ja früher auch immer schon so ein bisschen gehabt. Zumindest in einer gewissen Art und Weise.
Kommt er vielleicht wieder beim nächsten Album?
Ja, vielleicht. Aber sagt er nicht, ist es nicht so, hat er nicht beim letzten Track einfach wieder gesagt, das ist jetzt der letzte Song und das letzte Track?
Ja, das hört sich auf jeden Fall an wie halt so ein, das war es jetzt erstmal von mir, Track, aber was bedeutet das schon?
Genau, wahrscheinlich nix.
Ja.
Vielleicht kommt er dann zurück einfach mit einem anderen Künstlernamen, oder?
Ja, das glaube ich nicht. Also Haftbefehl ist schon ein Top-Notch-Künstlername. Warum sollst du das aufgeben?
Keine Ahnung. Falco hat früher auch unter einem anderen Namen nochmal Musik gemacht, obwohl der auch schon Legende war.
Kann nicht jeder Falco sein?
Ja, und auch nicht jeder Haftbefehl.
Nee.
Gut.
Kurz und schmerzlos abgehakt.
Was würdet ihr jetzt machen, wenn ich einfach sagen, so, das war Folge 63 vom Rap-Stammtisch. Ich war kurz davor einfach, weil ich dachte, komm.
Ich will aber auf jeden Fall noch ganz kurz darüber sprechen, dass ein anderer Produzent wieder etwas Großartiges produziert hat. Nach über anderthalb Jahren jetzt, glaube ich, ohne dass irgendwas kam. Kuso Gaki hat einen rausgehauen. Ganz kurzes Ding nur, aber...
Ich hab kurz gedacht, weil wir haben noch einen anderen Produzententrack drauf und ich habe gedacht, du sagst jetzt Dexter. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, Schwitz... Hier.
Über Dexter können wir auch noch mal reden.
Sein muss.
Na, das hast du jetzt aber
fast angestoßen. Ja, scheiße. Selbst dran schuld, ja.
Du hast einfach nur Angst vor Jazz.
Ich habe mich wirklich gefragt, ob du das nur wegen dem Zitat einfach drauf gemacht hast, damit ihr mich irgendwie poken könnt. Irgendwie.
Ja. Nee.
Quatsch. Schon?
Ich feier das schon sehr.
Nein, bleib mal bei Kuso Gaki. Fand ich tatsächlich auch... Also kurz, wie du gesagt hast, aber nachdem Kuso Gaki als Musiker die letzten Sachen irgendwie, die er gemacht hat, die dann nochmal sehr stark in so eine elektronische Richtung gehen, einfach muss man sagen, hatte ich den Eindruck, dass hier jetzt wieder die Sachen kommen, die mir gut gefallen, wo viel eher organisch und es scheppert mit so einem organischen Bass einfach. Finde ich geil. Bin gespannt, was da noch kommt. Könnte eventuell richtig groß werden. Zumindest für mich und in meinem Herzen.
Oh ja. Ich fand, direkt so nach den ersten paar Sekunden hat es so eine ganz bedrohliche und irgendwie gefährliche Stimmung aufgebaut und ich hatte sofort wieder Bock, dass da dann so Kusogaki-Drums raufkommen. Und ja, fände ich richtig geil, wenn auch er vielleicht mal mit einem Rapper irgendwie kollaborieren würde und extra für jemanden so ein ganzes Projekt produzieren würde. Ich glaube, das könnte auch
ganz geil werden. Du hast ja die ersten Texte schon geschrieben, Torben.
Ja, genau. Er soll sich melden.
Ich werde mir nachher nochmal, ich habe richtig Bock, jetzt wo du es gesagt hast, so einfach das alte Kuso Gaki, ich habe vergessen, wie es heißt.
Money and Fame.
Money and, nee, aber das Album ist ja insgesamt, heißt es auch Money and Fame? Nee, es heißt Kuso Gaki einfach.
Ja.
Ja. Komplett geil. David, willst du auch dazu was sagen oder willst du erklären, warum Dexter toll ist?
Weder noch eigentlich, aber ich kann den Dexter-Part machen. Ich glaube, Kuso Gaki habt ihr schon ganz gut besprochen. Ja. Dexter im Endeffekt ist auch nichts Neues und auch gar nicht so überraschend, wie dann wahrscheinlich das Kuso Gaki Release für euch war, weil Hi-Hat Club Volume 3, The Jazz Files von Dexter, aus logischerweise der Hi-Hat Club Serie, damals über MPM erschienen, genau, neu aufgelegt wird als Platte auch, weil die, glaube ich, also nehmen wir mal an, dass fast alle originalen Platten vom Hi-Hat Club schon, also längst vergriffen sind, alle Volumes davon und wahrscheinlich auf Discogs hochgehandelt. Deswegen ganz, ganz schön eigentlich für so Vinyl- und Sammlerkultur und für alle Musikbegeisterten, dass sie es einfach neu auflegen und neue Platten gepresst haben. Genau. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, jetzt wo das Album hier so online bei Spotify ist, wahrscheinlich vielleicht auch das erste Mal, wo sie sich überhaupt digital auf Streamingdiensten verfügbar machen. Weißt du da mehr, Torben?
Ich meine, dass die anderen Hi-Hat-Clubs aber auch schon verfügbar
waren. Meine ich eigentlich auch, aber doch. Es ist ja als 22er-Album eingetragen, deswegen, ja.
Ja, unser Intro-Beat ist ja auch von dem Hi-Hat-Club Volume 2.
Ja, so steady. Nö, aber fand schöne Auswahl. Ich meine, ja, komm, also gegen die Dexter-Beats, vor allem gegen diese eigentlich ja auch Oldschool-Beats, also sind jetzt wirklich keine aktuellen Sachen, kann man auch wirklich nichts sagen.
Hast du gehört, Leo? Man kann nichts dagegen sagen.
Ja, dann mache ich das einfach so.
Sehr gut.
Ja, wollt ihr noch was besprechen oder wollen wir in die Honorable Mentions gehen?
Komm, ab rein.
Gehen wir rein.
Sind auf den letzten Metern in diesem Jahr nicht mehr die Fittesten.
Du, ja, man merkt schon so, ich hab keine Lust mehr zu streiten über irgendwelche Jazz-Rumpelmucke oder mehr.
Das machen wir natürlich noch in der letzten Folge, die das wir dieses Jahr rausbringen werden, wo wir dann wahrscheinlich großen Rückblick machen werden, nicht wahr? In der nächsten Ausgabe.
Ja, unbedingt. Versuchen wir es.
Ich freue mich schon drauf. Ich lege mir schon die Themen und Worte zurecht in meinem Kopf.
Freue mich auf jeden Fall auch schon drauf, werde es auch akribisch, also was heißt akribisch, aber ich werde es vorbereiten auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, ey.
Okay. David, erzähl mir, was soll noch auf unsere wunderbare Rap-Stammtisch-Playlist?
Honorable Mentions auf jeden Fall draufhauen. Ein UK-Tipp muss immer mit dabei sein. In dem Bitte. Fall Louis Culture. Ist ein britischer Musiker, Künstler, der so ein bisschen zwischen den Genres schwankt. Also schon natürlich super viel Hip-Hop-Einfluss dabei, ist aber auch viel House-Einfluss dabei. So elektronische Dance-Music fließt da zu vielen Teilen auch mit ein. Ansonsten wird einfach viel rumexperimentiert, sehr belebter Sound. Ich habe total geliebt sein Debüt, war das, glaube ich, Debüt-EP, Debüt-Mixtape. Das hieß Smile Sound System. Das hat mich 2020 sehr viel beschäftigt. Und jetzt gibt's halt wahrscheinlich ein Debüt-Album, auf jeden Fall ein Album, When Life Presents Obstacle. Und ja, gibt sehr nice Flows auf jeden Fall wieder. Coole, belebte Produktion. Sollte man sich auf jeden Fall geben, sehr unique.
Ja, fand ich auch sehr gut.
Top. Noch was?
Voll. Ja, Shoutout noch an OG Lou.
Unbedingt.
Die hat eine Mini-EP rausgehauen. Ich glaube, über den einen Song, der drauf ist, hatten wir nämlich auch schon gesprochen.
Ja.
Das war Sonne, Strand, Sattler. Ja. Genau, und die EP trägt den Titel Vers Lou und hat noch zwei andere Songs, nämlich EE und Haze Schaden. Haben mich eigentlich beide auf Art abgeholt. Vor allem richtig EE, geil, aber richtig gutes Ding. Sehr boom-bappig auch auf jeden Fall, aber macht auch sehr viel Spaß. Also alles andere als festgefahren.
Safe.
Ja, Mann, gerade Haze-Schaden, der ja ganz viel im Beat eigentlich nur wie so ein Kontrabass drin hat, habe ich sofort so gedacht, ja, Mann, das ist ja fast ein bisschen so eine Möglichkeit, sowas live irgendwie zu machen. Weißt du, wenn dann Legalisierung irgendwann mal vorangekommen ist, so stilvolle Coffeeshops und dann so schönes, chilliges Konzert mit OG Lou und Band und Kontrabass und so, und dann werden solche Texte da gekickt.
Du lebst schon wieder in einer absoluten Fantasiewelt. Es werden 187 Coffeeshops kommen, wo du dich nicht mal reintraust, reinzugehen, weil das so schlimm mit Symbolik aufgeladen ist, und alle anderen werden sich nicht durchsetzen können, weil die Kids nur bei denen kaufen.
Fuck. Jetzt hier einfach nochmal komplett, ja, wahrscheinlich wird es einfach so kommen. So,
ich würde sagen, wenn die Apotheken mitziehen, einfach das Konzept Apotheke neu besetzen, auch mal einen Kaffee mitdenken. Das
Konzept Apotheke neu besetzen.
Irgendwelche schönen Zukunftsperspektiven muss es doch geben.
Alter, ohne Witz. Folgentitel: Das Konzept Apotheke neu besetzen. Geil.
Und dann Live-Konzerte von OG Lou.
Ja, keine Ahnung, früher halt noch im HHV-Store irgendwie so Live-Konzerte, jetzt dann halt einfach Rosenapotheke, Klöppnitzer Platz, Alter. Komplett geil.
Sicht.
Ja. Ach ey, ja, schön. Ich würde, glaube ich, einfach jetzt meine zwei Honorable Mentions reinschieben, weil sie, glaube ich, einfach so vom Audience-Floor oder vom Flow Playlist-Übergang perfekt passen, nämlich einerseits LSD hat einen Song Komm gemacht, auch sehr Berliner Rapperin, ich glaube, haben wir auch schon mal besprochen, finde ich irgendwie alles irgendwie spannend, coole Stimme und Beats auch immer, finde ich sehr spannend, würde mich freuen, wenn was Längeres kommt, aber empfehle ich auf jeden Fall, und da noch von einem Rapper aus Leipzig, Konnewitz, MCE, Jeden Tag, fand ich auch irgendwie ansprechend, kann ich gar nicht so viel sagen, aber fand ich hörenswert. Deswegen mache ich es mal auf die Playlist. Tom.
Dann haue ich noch rein, einfach weil es auch nach Ewigkeiten mal wieder ein Lebenszeichen war, von Binho, die Skylines. Der lebt tatsächlich auch immer noch und macht immer noch die geile gleiche Mucke wie früher. Ich habe mich sehr an das Hotel-Tape erinnert gefühlt von Anfang 2020. Sehr gut.
Okay, cool. Dann war das Folge 63, wenn ich dich beim Wort nehmen kann, Torben, vom Podcast, der Rap-Stammtisch, wo ich immer jede Folge vornehme, dass ich am Anfang sage, dass ihr uns gut bewerten sollt und das Freunden und eine Story teilen sollt und dies, das, da. Aber ich mache es dann immer doch am Ende. Vielleicht auch einfach, weil es uns dann doch irgendwie nicht so wichtig ist und wir einfach unseren Kram machen und wird schon. Ey, dann war das Folge 63. Ich bedanke mich bei dir, Tom, bei dir, David. Und wir hören uns dann ich weiß gar nicht, ob wir das dann in genau 2 Wochen rausbringen werden mit der Jahresrückblickfolge, aber auf jeden Fall noch vor Weihnachten, das kann man schon sagen, oder?
Ja, denke genau, das peilen wir an. Ja,
so sieht's aus.
Top, gut. Ey,
gute Besserung an alle.
So ist es, kommt durch die Woche und bis dann.
Ciao.
Tschö.